Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Ja, nach den letzten Podcasts und vor allem nach unserer China-Folge begeben wir uns heute mal wieder in den Safe Space der kuriosen Randerscheinungen und seltenen Fahrmaschinen. Wie immer mit PS-Chefredakteur Johannes Müller.
Hallöle.
Und an diesem Ende der Leitung Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad. Und Johannes, was ich vorab noch sagen möchte, du hast mich sehr überrascht, weil wir haben diesen Podcast jetzt kurzfristig terminiert. Und du hattest sofort zwei Kandidaten, hast du aus dem Hut gezaubert. Und ich war dann ein bisschen im Zugzwang, weil ich hatte nur ein paar Ideen, die alle noch nicht so richtig reif waren. Aber dann bin ich ziemlich schnell wieder in nicht nur eins, sondern in zwei tiefe Recherchelöcher gefallen.
Ja, ich hatte ja schon zwischenzeitlich so ein bisschen Bedenken, dass das mit der Wundertüte dann doch irgendwie endlich sein könnte. Ist es natürlich auch, aber ich habe da einen ganzen Aspekt am Motorradfahren völlig übersehen, der mir da jetzt quasi zugeflogen ist. Der dann noch ein bisschen was abwirft. Ich hoffe,
also zumindest. Ich sehe es so, vorab kleiner Spoiler, ich habe das Gefühl, dass sich dieses Format jetzt eher entwickelt in Richtung, wir erzählen was von interessanten Motorrädern und die Geschichte dahinter, die teilweise viel spannender ist, als dass wir da irgendwelche Fahreindrücke liefern. Also ich glaube, in die Richtung geht's.
Ja, man sollte das nicht zu eng sehen. Wobei wir haben ja im Vorfeld schon festgestellt, dass ich jetzt heute der bin, der sich mal vorbereitet hat und entweder der Checkliste sozusagen arbeitet oder das zumindest versucht. Und du diesmal nicht, ne?
Ich werde mich nur so rudimentär dran halten, weil es einfach nicht fit. Ja. Aber umso besser, dann kannst du ja nochmal kurz, für allen, die es zum ersten Mal hören, nochmal kurz unsere Checkliste vorlesen.
Ja, also was klopfen wir ab bei der Wundertüte, die ja sich mit exotischen, besonderen oder seltenen oder vielleicht auch nicht seltenen Motorrädern beschäftigen will? Hauptsache überraschend und Hauptsache ja sozusagen unvorhersehbar. Mhm. Wundertüte eben. Wir stellen uns die Frage, worum geht's eigentlich? Also was ist der Name des guten Stücks? Wann wurde das gebaut? Wir wollen natürlich ein paar technische Eckdaten haben. Worum geht's? Was war die damalige oder heutige auch Konkurrenz? Die Verkaufszahlen, das Warum der Verkaufszahlen, also warum viel oder warum wenig? Neupreis und aktueller Gebrauchtpreis. Sind wir das gefahren und wollen wir das haben?
Mhm. Genau. Ja. Und ich glaube, ein Aspekt war noch eben, dass wir nicht über Custom Bikes sprechen. Also keine Einzelstücke, es soll schon um Serienmotorräder gehen, egal wie klein die Serie dann war.
Ja, Serienfertigung ist ja ein dehnbarer Begriff. So, ich sag mal, also alles ab zwei ist ja schon
ab zwei. Wie eine, so, das hatten wir schon mal. Okay, ich habe heute zwei sehr gegensätzliche Motorräder mitgebracht. Und ich möchte vorab sagen, den einen Kandidaten, das weiß ich, den kennst du. Du hast mich nämlich drauf gebracht in einer der letzten Folgen. Vielleicht kannst du deswegen auch noch ein paar Lücken füllen.
Oh, jetzt bräuchte man Erinnerungsvermögen, mit dem ich nicht gesegnet bin.
Wird dir nicht viel helfen. Wenn ich schon dabei bin, soll ich gleich anfangen mit der ersten?
Ja, komm, das ist doch eine selbst steil vorgelegt.
Also. Okay, ich würde jetzt auch mal dieses Ratespiel zumindest bei dem Motorrad wirklich abkürzen, weil das, ich glaube, du kommst nicht drauf, nee. Ich falle mal mit der Tür ins Haus. Es geht um die Highland 59 V2.
Oh, ja.
Ja.
Ein echter Exot.
Ja, aber was für einer. Also mein Check, ob es ein Exot ist, ist ja auch immer, dass ich in unserem Redaktionsarchiv nachgucke. Und ja, da findest du ganz vereinzelt ein paar Hinweise. Man findet noch einen Fahrbericht von 99, aber viel ist da auch echt nicht zu holen.
Es gab einen Fahrbericht von der Highland?
Von einem Prototypen, ja. Und ich glaube, es gab später auch nochmal. Aber es gab ja dann um dieses Modell, da gab es noch zwei, drei andere Varianten. Da gab es dann von dieser Supermoto-Version gab es dann nochmal einen Fahrbericht, ich glaube 2005, 2006 oder sowas.
Aber ja, also ich glaube, du wirst einfach mal damit anfangen müssen, das zu erklären.
Ich fange mal an. Genau,
Highland ist ja nun wirklich, ich bin gespannt, welche Stückzahl da gleich genannt wird.
Ja, mit dem kann ich zum Beispiel nicht dienen. Also ich fange einfach mal an. Dieses Motorrad stand wohl auf der Intermod 1998 als Neuheit für 1999. Das ist so eines der Anfänge dieses Motorrads. Und da gab es aber schon 2000, kam die Firma, die sind aus Schweden oder wurde in Schweden gegründet, die kamen damals schon in finanzielle Schwierigkeiten. Und deswegen hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis es dann zwischen 2003 und 2005, das ist das, was ich aus dem Internet gefunden habe, bis sie dann da gebaut wurden. Wie viele, kann ich dir nicht sagen. Also es werden vielleicht, ich schätze mal niedrige dreistellige Zahl, aber das ist wirklich nur eine unqualifizierte Schätzung.
Ja, also satt, na ja, wenn überhaupt.
Ja, und eben, wie gesagt, beim Motorrad war das Ding eher... Also du findest hauptsächlich kurze Meldungen. Einmal fand ich noch den Hinweis, dass dann Test geplant war. Da gab es aber wohl Probleme am Testmotorrad. Und
oh,
dieser,
wirklich?
Ja, und dieser Fahrbericht ist mir dann auch im zweiten, dritten Lesen aufgefallen, dass es tatsächlich ein Prototyp war.
Ja.
1999, genau. Also, um mal über die technischen Eckdaten zu kommen. Das Herzstück des Motorrads ist ein sehr leichter, von der Charakteristik aber sehr sportlicher, wassergekühlter 60 Grad V2 mit Vergaser. Bei 59 könnte man ja an KTM denken, hat 936 Kubik, nicht von KTM, kommen wir gleich dazu. 75 PS habe ich gefunden, später habe ich auch mal 85 gefunden als Angabe. Und ein Brückenrahmen aus Stahl, relativ edle Komponenten, natürlich ein einstellbares Fahrwerk. Mit 280 mm Federweg vorne, 300 hinten, natürlich 21 Zoll Vorderrad, 18 Zoll Hinterrad, 22 Liter Tank. Und da wird es jetzt auch wieder schwierig. Also die Gewichtsangaben, die waren immer ohne Benzin angegeben. Aber jetzt weiß ich nicht, haben sie das Öl oder nicht? Also ist es das Trockengewicht oder ist es nur ohne Benzin? Also die Angaben schwanken zwischen 145 und 165 Kilogramm.
Aber selbst wenn es 165 wäre, wäre das ja extrem leicht.
Ja,
also selbst eben. Am oberen Ende sehr leicht, ja.
Also extrem attraktiv auf jeden Fall. Und erwähnt hattest du die ja bei unserer Wundertüte 4, glaube ich, war es, wo wir über die HP2 von den BMW gesprochen haben. Und da habe ich ja noch schwadroniert, gab es ja vorher nicht und so weiter. Und ich dachte eben auch, dieses Motorrad, ich hatte immer so 2003, 2005, also ungefähr diesen Zeitraum abgespeichert. Aber wie gesagt, der Prototyp, die Geschichte, das Ding ist schon etwas älter und beweist eben, ja, doch, sowas, so eine extreme spartanische Zweizylinder-Enduro, sowas gab es schon mal.
Man sollte jetzt vielleicht noch, was ich erinnere, was der entscheidende, das entscheidende Wesensmerkmal der Highland war, erklären, wie es zu dem 950 Kubik V2 kam.
Ja, da kannst du gerne ergänzen. Also ich habe mir noch aufgeschrieben.
Ich habe ja auch nur so anekdotisches Wissen dazu, ja. Aber die wurde ja quasi aus zwei so Sport-Einzylindern zusammengesetzt.
Also ich habe gelesen, dass es eben in Schweden auch entwickelt wurde von einem gewissen Lars Nilsson, der bei Folan arbeitet. Folan übrigens, sind einfach nur die Namen der Gründer, Freddy Olsson und Lars Nilsson.
Des Motorenbauers.
Sag mir, dass Folan, du aus Schweden kommst, ohne dass du...
Ja. Lasse Kurvinen, der Flat-Track-Weltmeister. Das ist kein Witz.
Ja, und genau, dieser Lars Nilsson hat jedenfalls schon Husqvarna und Husaberg Einzylinder auch entwickelt. Also
so
leichte Motoren.
Genau, also Sport 450er Einzylinder, zwei davon quasi zu einem V2 zusammengesetzt. Das also die, wenn ich es, und so erinnere ich das Grundprinzip des Highland V2.
Ja.
Ja.
Und was ich mir eben so an geschlussfolgert habe, dass da auch so die Vision war, ja, dass die so ein Motorrad für sich selber vorrangig bauen wollten und dann darauf gehofft haben, dass es da genügend Leute da draußen gibt, die sowas dann auch kaufen wollen. Und dementsprechend genügend Leute das auch bezahlen, weil im Fahrbericht stehen noch 24.500 Mark.
2003?
Nee, 1999.
Ah, also der Prototyp.
Das heißt, für die späteren Motorräder habe ich jetzt gar keinen Preis gefunden. Naja, gut, wird wird auf jeden Fall hoch gewesen sein.
Ja.
Ich habe aber auf jeden Fall nochmal ein Zitat mir auch rausgesucht, ein etwas längeres, denn den Fahrbericht des Prototypen, das hat nämlich der ehemalige Testchef und langjährige Testchef Gerd Töhle gemacht auch. Und der berichtet da von der Präsentation in der Nähe von Bergamo. Ich zitiere: "Vielmehr, um den Beweis zu erbringen, dass ein V2 im Gelände den Vergleich mit sportlichen Singles nicht scheuen muss. Bereits an der ersten Steilerfahrt mit tiefen, ausgewachsenen Rillen überrascht die Highland. Dank des Motors baut sie unwahrscheinlich viel Traktion auf. Wo mancher Einzylinder mit hoppelndem Hinterrad verzweifelt Halt sucht, bringt der Doppelschlag des Zweizylinders kontinuierlichen Grip. Die etwas geringere Bodenfreiheit mindert den Vortrieb nur in Extremfällen. Auf den anschließenden verschlungenen Pfaden mit Geröll und Wurzeln wächst allmählich das Zutrauen. Die Outback gefällt mit gutem Handling und neutraler Lenkung. Sicherlich nicht so behende wie eine TE Husky, kommt sie einer E-Start LC4 oder einer TT600R nahe." Also das zur Einordnung.
Ja, also es ist natürlich ein extremes Sportgerät mit dem V2-Motor. Alles quasi in Handarbeit und als Einzelstück. Und fernab jeglicher wirtschaftlicher Machbarkeitsüberlegung aufgesetzt, ja.
Also, und da beginnt nämlich genau dieses Rechercheloch. Also ich kürze es jetzt etwas ab. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Die Kurzfassung ist, dass der Gründer Mats Malmberg große Pläne hatte auf jeden Fall. Der hat auch 2010 haben sie die Firma in den USA neu gegründet. Also da gab es so eine neue Geschäftsführung, wo der Mats Malmberg eben auch wieder mit drin saß, und mit diesen zwei anderen, die hatten so Pläne in Richtung, dass man sich wirklich ein Custom Bike ab Werk bestellen kann, wenn du so willst. Dass du, wie sage ich es jetzt? Also man konnte
Ab Werk.
Genau, maßgeschneidert. So.
Ein Baukastensystem auch, ja?
Genau.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Und wie gesagt, sie hatten dann auch Supermoto-Versionen angeboten. Sie hatten noch eine Version, weil diese Outback war halt so eine wirklich eine, ja, wie eine Sportenduro mit V2. Da gab es noch eine Version auch mit Windschild, die so eher noch Richtung Dual Sport ging vielleicht. Dann hatten sie noch so eine Version, die, glaube ich, für die Dakar gedacht war. Ich weiß nicht, ob die mitgefahren ist, aber damals waren ja noch große Zweizylinder auch unterwegs bei der Dakar.
Ja.
Also da gab es einiges. Und jedenfalls, das Tragische daran ist, dass die dann kurz nach diesem ganzen Startschuss, dass die dann alle drei bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind.
Richtig.
Und
das war die Geschichte.
Ja, und das war, man weiß natürlich nicht, was daraus geworden wäre. Das ist so dieses Interessante dran, weil es schon ein Stück weit, ich weiß nicht, ob sie jetzt so vor ihrer Zeit waren oder ob das wirklich auch auf Dauer zu nischig geworden wäre, man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück Motorradgeschichte irgendwo.
Boah, ja, und eine ganz harte Nuss, was Recherche angeht, kann ich absolut. Ist natürlich brutal. Was wäre draus geworden? Die große Frage bei sowas ist natürlich immer, also hat das gehalten? Hätte der Motor gehalten? Weil also ist natürlich die Haltbarkeit, die Funktion von so einem Motor ist natürlich höchst fraglich. Ich weiß nicht, ob der Fahrbericht, ob die Recherche dazu irgendwelche Informationen geliefert hat. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Internet viel Informationen ausspuckt von den paar Dutzend Highland V2-Besitzern, wie viel zigtausend Kilometer sie da drauf gefahren sind.
Also was ich rausgefunden habe, war, dass das Mapping tatsächlich ein großes Problem war, das Ding irgendwie homologiert zu bekommen. Dann nicht nur homologiert zu bekommen, sondern auch irgendwo fahrbar zu bekommen, weil es eben super sportlich war einfach. Also
aus dem Vergaser-Prototypen wurde dann irgendwann Benzineinspritzer. Sicherlich, klar, logisch. Also,
da triffst du jetzt genau eine Stelle.
Frage, das ist natürlich auch 98 bis 2003, beziehungsweise dann 2005 ist natürlich auch genau der Zeitpunkt, wo du irgendwann dann die Benzineinspritzung brauchst, weil Cut und Abgas.
Ja,
Und da genau. fangen die Probleme an für so einen Kleinsthersteller eben.
Also was es auf jeden Fall gibt, wie gesagt, ich habe keine Verkaufszahlen, ich habe keine Zahlen zu den gebauten Maschinen. Was es gibt, ist ein 61 Seiten langer Thread im Adventure Rider Forum. Und dieses Thema gibt es seit 2006 mit sporadischen Einträgen. Und ich habe so die letzten, ich sag mal, die letzten 10 Seiten habe ich mal diagonal gelesen. Ja, da siehst du schon eben das typische Problem, wie zu erwarten, Ersatzteile sind da ein Problem. Ja. Teilweise schreiben die Leute dann aber auch, ja, aber der Kettenschutz, der von der Kawasaki so und so, der passt, den kannst du nehmen. Ja, also, aber ich glaube auch, das Problem ist immer, wenn es an die eingemachten Sachen geht, ja, was willst du machen? Also.
Ja, also. Da stecken so viele Fragezeichen drin. Also das sind ja jetzt die Wettbewerbseinzylinder, die quasi die konstruktive Vorlage für diesen V2 offensichtlich liefern. Die waren ja zu der Zeit jetzt auch nicht gerade für ihre Robustheit bekannt.
Ja.
Und wenn man zwei davon nimmt, könntest du sagen, ich lege den Motor so aus, dass er einfach viel stabiler ist, oder du handelst dir quasi hart gesagt die doppelte Menge auch noch an Problemen dann ein. Verdoppelst quasi das Schadenspotenzial. Also riesiges Fragezeichen. Der Grund, warum ich die Highland überhaupt kenne, ist auch anekdotisch. Angeblich stand im Nachbardorf, wo ich herkomme, so ein Ding als Supermoto. Und zwar, oh Gott, jetzt ist es wirklich abstrus, der Onkel vom Sänger von meiner damaligen Band, der hatte angeblich so ein Ding. Eine Highland V2, kein Witz.
Okay.
Ich habe aber das Motorrad nie zu Gesicht gekriegt. Aber basierend auf dieser anekdotischen Information habe ich irgendwann auch mal mich auf so ein Recherche, oder nicht Recherche, aber einfach so ein interessensgeleitetes Internetstöbern begeben. Auch schon 15 Jahren. Und das ist ja wirklich, das ist auch wieder so ein ganz extremes weißes Einhorn, weil auf dem Papier ist natürlich, geht den ja auch ein bisschen in die Richtung von einer Aprilia SXV 550. So, ja. Also
ja.
Für mich da als Supermoto interessanter, aber einfach so das weiße Einhorn, sehr leicht, sehr stark, sehr selten, so potenziell das spaßigste Motorrad, auf dem du je gesessen hast, reell ein einziges großes Risiko.
Ja.
So. Wobei ich finde übrigens, dass 75 PS Nennleistung dann gar nicht so viel sind.
Ja, das hat mich auch überrascht. Wie gesagt, man hat später noch eben, habe ich die 85 PS gefunden als Angabe, wäre jetzt auch noch nicht so wahnsinnig. Ist
immer noch nicht so weltbewegend. Ne?
Andererseits, bei dem Gewicht natürlich.
Ja, trotzdem cool.
Wäre es jetzt heute auch noch mehr als, wäre heute auch noch spektakulär.
Ja, wobei ich stöber auch gerade schon wieder Bilder durch. Das Wenige, was es am Bildmaterial gibt, ein bisschen ist das Design schon auch verquer, gell? Also.
Ja, also schön. Schön oder irgendwie rein äußerlich sieht sie jetzt, ja, sieht schon eher zweckmäßig aus. Also,
ja. Naja, man hat also selbst so ein V2, der auf Wettbewerbsmotoren basiert, ist halt immer noch ein längerer, größerer Motor als so ein 450er Einzylinder. Vollkommen klar. Und der muss auch da verpackt werden.
Ja, also wir hatten ja vorhin noch den Neupreis, eben 99, der auch noch nicht so ganz final war. Und beim Thema Gebrauch.
24.000 Mark 1999.
Das ja,
ist extrem viel.
24.500, ja. Ja. Ja, du findest natürlich in diesem Adventure Rider Beitrag, da findest du dann irgendwie Pfund und Dollar und sowas natürlich. Also man könnte es irgendwie schon rausfinden, aber ja, nur mal eine Einordnung zu haben. Und Gebrauchtpreis. Das ist jetzt tatsächlich ein Novum. Es kann jetzt vielleicht auch in der kurzen Recherchephase liegen, aber ich habe natürlich keine einzige gefunden, die irgendwie im deutschsprachigen Raum ja irgendwie gebraucht angeboten wird gerade. Würde mich nämlich auch interessieren, wie viel Geld verlangt man dann für sowas? Also,
ja, also der Besitz von so einem Motorrad, wie gehst du damit um? Also kannst du die überhaupt guten Gewissens anlassen, wenn du weißt, vielleicht Kolben müssen vielleicht einzeln angefertigt werden, ja?
Ja. Also, das ist ja das Thema, was sich hier so ein bisschen durchzieht durch die Wundertüte, aber es ist für mich jetzt echt, ich muss schon sagen, wenn jetzt da an meiner HP2 was kaputt geht, das ist auch schon ärgerlich genug, aber mit einer Highland, also,
ja.
Da wüsste ich wirklich nicht, ob ich die nicht einfach mir ins Wohnzimmer stelle und keine Ahnung, also.
Ja, kannst du eigentlich nicht guten Gewissens starten, den Motor.
Ja.
So.
Ja. Ja, also das wäre es jetzt also dazu.
Mit anderen Worten, besitzen ja, aber kannst du nichts mit anfangen, ne? Kannst du nichts mitmachen.
Ich möchte aber noch was sagen,
weil wenn du damit stürzt oder so, dann.
Ja, das wollte ich jetzt.
Unwiederbringlich.
Ja.
Ist unwiederbringlich.
Ja. Ich wollte noch was sagen. Ich möchte mich jetzt da nicht mit fremden Federn schmücken, weil ich sag mal, gute 50% dieser ganzen Geschichte habe ich mich jetzt bei einem YouTube-Video bedient, nämlich von Crankit. Ich weiß nicht, wie er sich selber ausspricht.
Ja, kennt man. Einer von
du
den.
Du kennst
den?
Ja, genau. Sehr, sehr unterschätzter Kanal, wirklich eine Empfehlung. Der hat auch schon Videos gemacht zu HP2 und KTM Super Enduro, auch zur G450X.
Ist auch so ein Enduro-Experte, gell?
Ja, und irgendwie, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir die Themen bei ihm abschauen, aber er behandelt schon teilweise dieselben Motorräder. Das ist schon. Also er behandelt auch so Nischen.
Die Interessensgebiete decken sich, das kann man, glaube ich, sagen, ja.
Genau, ich habe natürlich ein paar Sachen, also wie gesagt, ich habe es versucht, so gut es ging, zu verifizieren bei anderen Quellen, aber er hat das echt gut aufbereitet und da wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung, wenn das Thema Highland interessiert. Der hat das wirklich schön aufbereitet, das verlinke ich euch nochmal. Genau, also man könnte da noch tiefer graben, aber.
Ja, ich spinne jetzt gerade. Vielleicht sollte ich mal die Fühler ausstrecken, ob diese sagenumwobene Highland im Nachbardorf noch existiert.
Das solltest du mal machen.
Das wäre ja wirklich ein Ding.
Nicht, dass du da wieder in der Band landest oder so, dass die Band wieder gegründet wird.
Lass uns die Band wieder zusammenbringen.
Ja.
Aber, also es ist jetzt tatsächlich vielleicht eine schöne Überleitung, diese Thematik. Kann man so eine Preziose, kann man so ein absolutes Einzelstück, so ein seltenes, nicht einzeln, aber seltenes Motorrad überhaupt noch anlassen und benutzen?
Mhm.
Denn mein Kandidat, wenn wir denn zu dem kommen wollen heute, ist das krasse Gegenteil davon. Und trotzdem ein, wie ich finde, schöner Kandidat.
Okay. Soll ich jetzt an der Stelle wieder raten, oder?
Ja, vielleicht schenken wir uns
das. Ich glaube, das sparen wir uns einfach.
Ja. Also es ist nämlich so, ich habe ja schon länger, treibt mich der Gedanke, oh Mensch, was sollst du da noch bringen?
Mhm.
Und fühle mich ja immer auch so ein bisschen, habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil eigentlich ist das ja nur, gut informiertes Gelaber, was ich hier von mir gebe. Ob das überhaupt irgendwie, also ob das überhaupt die Welt bereichert. Aber ich finde, bei diesem Beispiel ist es so, also es wurde über dieses Motorrad schon alles gesagt, und zwar auch fast von jedem, aber sicherlich noch nicht in Podcast-Form. Und das ist also, das ist der Aufhänger jetzt. Mhm. Über die Jahrzehnte hat wirklich jeder wirklich alles über dieses Motorrad gesagt, aber im Podcast habe ich noch nirgends die Tusch, tada, Honda CB57 vor, als Wundertütenkandidat gesehen, die natürlich kein seltenes Motorrad ist, aber
ich wollte gerade fragen, übersehe ich da was?
Glaube ich, sie ist nicht selten, im Gegenteil, aber wann hast du das letzte Mal eine Honda 57 vor auf der Straße gesehen?
Mhm. Ja gut, das ist ja ein ganz, ganz neuer Ansatz natürlich.
Ja, Bottomline, alte Motorräder eröffnen eine völlig neue Spielwiese für die Wundertüte. Und ich habe zwei davon heute dabei tatsächlich. Und zwei sehr gegensätzliche Kandidaten. Vielleicht mal, um bei der 57 vorzubleiben. An der Stelle stellt sich jetzt auch so ein bisschen die Frage, was für ein Publikum haben wir eigentlich mit dem Podcast? Also Kennern natürlich längst bekannt als das Jahrhundertmotorrad. Ich frage mich so ein bisschen und auch langjährigen Heftlesern sicherlich zu Genüge bekannt mit all ihren Facetten und Eckdaten. Ich frage mich so ein bisschen, ja, dass unser Podcast-Publikum sagt ihr da draußen, ey, bleib mir weg, habe ich 1000 Mal gehört oder weiß ich eigentlich gar nicht so viel drüber. Würde mich interessieren. Ich bete das jetzt trotzdem einfach mal kurz runter. Also die weltberühmte 57 vor Honda wurde Ende der 60er vorgestellt, ist auch deshalb epochal, weil quasi mit Vorstellung dieses Motorrads die 60er endeten, wurde gebaut von 1969 bis 1978 in also K-Variante und später dann F-Variante. Die Eckdaten, ja, also wir haben immer es mit einem 763 Kubik Reihen Vierzylinder zu tun, das ist also der entscheidende Punkt. Inline 4, nicht der erste rein Vierzylinder, aber der erste von einem, sag mal, japanischen Großserienhersteller. Es ist ein fast quadratisch aufgebauter Motor, also 61er Bohrung, 63er Hub, leicht langhubig. Wir haben es in den frühen Versionen immer mit 67 PS und 60 Newtonmeter zu tun. Die späteren waren etwas schwächer, 63 PS. Wir haben Vierfachvergaser, 4-in-4 Auspuffanlage, 17 Liter Tank, also 5 Gallonen. Doppelschleifen, Stahlrohrrahmen, auch die typische Rahmenbauweise dieser Zeit. Wir haben Fünfganggetriebe, das nicht selbstverständlich damals. Wir haben Kickstarter und elektrischen Anlasser. Also wieder nicht das erste Fünfganggetriebe, aber eines der ersten. Nicht der erste elektrische Anlasser, aber einer der ersten. Nicht die erste 12-Volt-Zündanlage, aber eine der ersten. Und laut Datenblatt 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, das ein First. Und auch, ja, also auch damals, es gab schon Motorräder mit Scheibenbremse vorn, aber das ganze Package, also rein Vierzylinder, so viel Leistung, also liegt eigentlich auf der Hand, aber man kann es nochmal hervorstreichen, 67 PS waren 1969, also eine völlig ungeahnte Leistung. Die meisten Motorräder hatten ein paar 40 PS, also starke, große Motorräder hatten ein paar 40, vielleicht knapp über 50 PS zu der Zeit. Also das hat man damals als schiere Gewalt gesehen. Und es war auch undenkbar, dass so eine Leistung fahrbar wäre. Und es war undenkbar, dass so eine große Leistung in einem Serienmotorrad standfest sein würde. Und das eben alles kombiniert mit großem Tank, Scheibenbremse, Fünfganggetriebe, 12 Volt Elektrik. Also das Ganze auch noch, sagen wir mal, benutzerfreundlich und ja, alltagstauglich präsentiert. Das war einfach all das zusammengenommen begründet den Mythos Honda 750 vor. Ja, das mal vielleicht zu den Eckdaten, die aber das Ganze auch nur unzureichend erklären. Also
ja, da würde ich mich schon fragen. Also mir ist die natürlich auch deshalb ein Begriff, so eben das erste, wenn man so will, moderne Motorrad. Ich meine, das ist ja immer abhängig davon, wo man steht im Zeitstrahl. Aber das heißt, sie wurde damals vermutlich auch schon als revolutionär gesehen und hat diese Rolle dann vermutlich, also die war von Anfang an sozusagen, hatte sie diese Rolle zugeschrieben,
ja,
oder?
Ja, das war immer, also ja. es war immer klar, mit Moment des Präsentierens war also klar, das hatte die Welt noch nicht gesehen und das würde eine neue Ära einläuten. Also man muss auch, es ist wirklich, es gab ein davor und ein danach, wie es das in der Motorradwelt nur vielleicht noch bei der 916 nochmal so gab, mit der 750 vor. Das ist quasi das erste Universal Japanese Motorcycle, also die Blaupause für den Serienmotorradbau von allem, was danach kam. Also das war letzten Endes auch die Stunde Null dieses japanischen Wettrüstens um Leistung. Mehr Hubraum, mehr Leistung, mehr Zylinder, mehr Technik. Und hat auch quasi das japanische Zeitalter im Motorradbau nicht ganz eingeläutet, aber also final klar gemacht, jetzt ist der Motorradbau japanisch. Mhm. Und hat dann auch, also Honda war schon vorher natürlich als Nummer eins, wenn man so will, japanischen Hersteller etabliert, aber damit hat Honda halt auch wirklich, also den Ruf zementiert, diese krasse, für damalige Verhältnisse sehr aufwendig geltende Technik standfest und haltbar bauen zu können. Also ein Honda 4 ist immer für 100.000 Kilometer gut oder mehr,
ja,
ohne
ja auch
den Motor aufzumachen.
Ist ja auch in die Zeit gefallen, wo ja Motorräder dann eben auch mehr und mehr so ein Freizeitding irgendwie waren, oder? Also ich meine,
das ist der nächste Punkt.
Ja.
Genau, also die bis zu dem Zeitpunkt war es halt so, der Motorradfahrer war eigentlich eher der sich kein Auto leisten konnte. So in der Sicht vieler Menschen, so das
zumindest
Klischee.
Zumindest in Deutschland. Ich weiß aber nicht, wie weit man das ausweiten kann.
Ja,
auf
weltweit kann man sagen, ja. so eine Honda 4 hat das Motorrad auch aus der Nische rausgeholt und als Freizeitgerät etabliert. Also du musst auch sehen, Motorräder bis zu dem Zeitpunkt waren auch waren auch eigentlich alle schwarz und die Honda hatte mit der Ford dann auch Farbe zurückgebracht. Also die gab es in so krassen, geilen Metallic-Lackierungen und alles außer schwarz. Also auch das Image hat sich verändert. So die bis dato tonangebenden Motorräder, also Triumphs und Nortons und irgendwelche BSAs, waren schwarz und waren irgendwie so böse Buben und Rockergeräte und Outlaw-Geräte und Honda hatte halt auch dieses freundliche, bunte und trotzdem technisch weitführende dann quasi vertreten. Auch das Zuverlässigkeitsthema, also in Abgrenzung zu den genannten britischen Motorrädern, war die Honda halt bedingungslos zuverlässig. Und hat auch darüber also eine neue Zielgruppe erschlossen, nämlich nicht die, die das Motorrad selber schrauben und selber Maschinist sind und ständig quasi mit dem Maschinenraum kommunizieren, und damit das Gerät ihnen nicht auseinanderfliegt. Mit so einer Honda 4 kannst du also, das kannst du bis heute, das ist wirklich krass, kannst du mit vollem Tank auf die Autobahn fahren, den Tank mit Vollgas leer fahren und das Ganze 10-mal wiederholen, ohne dir irgendwelche Gedanken drüber machen zu müssen. Und das war halt mit irgendeiner Triumph oder einer Norton völlig undenkbar.
Ja, ich glaube, über Verkaufszahlen und sowas, ja.
Es gibt eine Zahl. Honda hat in der ganzen Bauzeit von 1969 bis 1978 über 550.000 Stück davon weltweit verkauft. Also die war in Nordamerika ein Riesenerfolg, die war in Europa ein Riesenerfolg. Und ich meine, gut, das waren auch die großen Märkte zu dem Zeitpunkt. Ja. Der Rest der Welt war ja, also es war natürlich ein Industrielandprodukt.
Weißt du, ob die damals dann jetzt auf Deutschland bezogen, war die dann auch teurer als das, was es halt dann so an Konkurrenz gab? Achso, nein,
die waren natürlich, oder? Das ist ja, aber Gründe für den Erfolg waren nicht nur, dass es halt so ein Blaupause und so ein ganz offensichtlich großartiges Entwurf war. Mhm. Sondern auch, dass es nicht teuer war. Also in 1973 habe ich als Preis 6.600 Mark gefunden und das war eben nicht teurer als eine vergleichbare BMW, sondern etwas günstiger als eine vergleichbare, auch etwas schwächere BMW. Ich denke mal, eine R75 wäre da zu nennen.
Ja.
Also die war auch preislich attraktiv. Umgerechnet wären 6.600 Mark aus 73 heute übrigens 13.000 Euro. dann habe ich mal als Referenz rausgesucht, eine Basis Fireblade würde heute exakt das Doppelte kosten, also 26.000 Euro. Und im Prinzip kann man schon sagen, dass die 57 vor die Fireblade ihrer Zeit war. So.
Ja, das ist spannend. Also ich meine, man würde ja heutzutage auch, also du sagst ja Blaupause, ich meine, man könnte die jetzt ja neben so einen, nee, in so einem Dreiervergleich von irgendwelchen Retro-Bikes, da könnte die ja mitfahren,
ja.
Du könntest die daneben stellen und ich sag mal, 8 von 10 Leuten, die dran vorbeilaufen würden, das würden es vielleicht nicht erkennen, dass die.
Ja.
Oder also.
Also, wenn man ganz.
Man bedient sich ja dieser Blaupause immer noch eigentlich.
Wenn man gar nicht, wenn man gar nicht so richtig hinguckt, könnte man denken, oh, da steht eine Z900 RS oder so.
Ja,
also,
ja
klar, also der Look, ich meine, also der Look ist natürlich auch einfach ein Motorrad. Also Tank, 2 Räder, Rahmen, Lampe. Also mehr Vanilla geht nicht so. Ja, also damals war das ein Sportmotorrad oder das, also das war ja in einer Zeit, in der der ganze Markt noch lange nicht so ausdefiniert war in die Nische und Subnische.
Mhm.
Ja, aber die 750 Vor hat einfach das Ganze, die war nirgends revolutionär in keinem technischen Aspekt. Und hat in ihrer Gesamtheit trotzdem das Motorrad neu definiert.
Ja. Ja, das ist ja manchmal bei so, mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, aber es gibt ja oft so Sachen. Was ich dich fragen wollte, ich glaube, du bist so dazu gekommen, hattest du nicht in unserer Scheunenfund-Folge?
Ja.
Weil, genau, wie kommst du zu diesem
Motorrad? Ich habe so ein Ding geerbt.
Motorrad?
Ich habe so ein Ding geerbt und ich habe die Ende der 90er, Anfang Nullerjahre quasi aus dem Kuhstall gezogen, um sie zu restaurieren, also 15, 20 Jahre nicht gelaufen, weil ich einfach ein Motorrad brauchte und habe die dann, das ist so eine Rolling Restoration seit 2004 circa. Also ich restauriere schon 20 Jahre an der rum. Jetzt ist die bis auf die Motorrevision, die ich mir eben, vor der ich mich immer noch drücke, aber wirklich eigentlich durchrestauriert. Und das fährt auch heute noch gut. Das ist der eigentliche Witz. Also ich würde
das wollte
heute,
ich fragen, wie fährt sowas heutzutage?
Ja, ist natürlich, also einerseits irgendwie ein bleischwerer Eimer, die wiegt 240 Kilo. Und so ein Vierzylinder, der hat jetzt nicht Druck. Also das Nonplusultra-Motorrad von damals tut sich heute schwer, auf der Autobahn mit irgendeinem Vertreter-Diesel der Schritt zu halten. Das ist also das Verkehrstempo hat sich geändert.
Ja,
die hat vielleicht noch ihre 65 oder vielleicht auch 60 PS an guten Tagen, unrevidiert. Aber die muss sich wahnsinnig strecken dafür. Also der Motor läuft ganz geschmeidig geht wahnsinnig soft ans Gas und das Getriebe ist gut und die Kupplung ist gut und alles ist gut. Aber um die 60 PS oder die 65 PS da rauszuholen, musst du die wirklich in den roten Bereich drehen. Und das ist dann schon, die alte Dame sputet sich dann zwar, aber das wird natürlich auch irgendwie gequält. Also die schüttelt die Leistung nicht so aus dem Ärmel wie jetzt eine Royal Enfield heute mit 48 PS, die gefühlt genauso stark oder stärker ist. Und natürlich ist so ein Rahmen weich und windet sich und verbiegt sich und die Bremse ist katastrophal, selbst wenn man die mit Doppelscheibe nachgerüstet hat. Aber also diese mechanische Finesse von so einem Honda-reinen Vierzylinder, das ist einfach noch da. Also das ist einfach ein Motor, der so unfassbar sorglos ist und so unfassbar bombensicher sich anfühlt. Also ich würde ohne weiteres morgen mit diesem Motorrad ohne einen Ölwechsel, ohne irgendwas damit zu machen, in Urlaub fahren für 3000 Kilometer. Würde ich keine Sekunde drüber nachdenken. So, also diese Unzerstörbarkeit, die in diesem Motorrad drin ist, das ist bis heute unschlagbar. So, aber du kannst jetzt, wenn du versuchst, damit schnell zu fahren, wird es schnell heikel, selbst wenn gute Reifen drauf sind und selbst wenn alles tippitoppi ist. Also es fährt ordentlich und für ein 50 Jahre altes Motorrad irgendwie sogar gut, aber es bleibt immer ein 50 Jahre altes Motorrad. So, ist halt für ja, Genießer gut, jetzt noch. Also es ist unvorstellbar, dass man früher damit mal sowas für ein ich warte mal, ich habe irgendwo noch, habe ich das Zitat noch rausgezogen? Es gab da, also der große Klacks Leverkus, der legendäre Motorradtester, der Erfinder des deutschen Motorradjournalismus, hat ja die ersten Zeilen über die 750 vorgeschrieben und fuhr ja angeblich auch 200, was ja, also streitbar, ob sitzend 200 erreichbar waren, aber das war eine unvorstellbare Zahl für damalige Verhältnisse. Und der schrieb also, dass es fast unmöglich wäre, anzufahren, ohne dass das Vorderrad in die Luft steigt. Und das ist also aus heutiger Sicht natürlich vollkommen hanebüchen. Völlig hanebüchen. Aber für damalige Verhältnisse hat man das halt so wahrgenommen.
Vielleicht stand das Testfahrzeug besonders gut im Futter.
Das muss aber sehr gut im Futter gestanden, ich kann nur sagen. Nein, also die Sicht, die Welt hat sich so krass verändert in den 55 Jahre jetzt schon mittlerweile.
Aber was ich da raushöre, ist, dass man die Honda eigentlich trotzdem noch im Alltag, sage ich mal, ganz normal bewegen kann, ich lese jetzt fürs BMW-Spezial ab und zu diese wunderbaren Geschichten vom Ralf Schneider, wo er dann auf irgendwelchen Nachkriegs-BMWs unterwegs ist, der 30er Jahre oder Vorkriegs, waren in dem Fall eher. Die du ganz anders, die auch irgendwie dynamisch sind auf ihre Art und Weise, aber da kannst du wahrscheinlich im heutigen Verkehr nicht wirklich mitschwimmen und mit sowas halt vermutlich schon.
Also ich denke mal, dass man vielleicht sagen kann, dass die 750 vor das erste große, schwere, das erste Big Bike, das erste echte, fette Motorrad ist, das quasi nach modernen, aktuellen Maßstäben funktioniert.
Ja.
Also vielleicht ist eine Norton oder eine Triumph aus der Zeit, ich denke, die fahren besser. Die haben die besseren Fahrwerke, die besseren Rahmenkonstruktionen, die sind ein paar Kilo leichter, aber die haben eben nicht diese bedingungslose Benutzbarkeit. Ja. Also da liegt die große Stärke der Vor-Honda und aller Vierzylinder-Hondas aus der Zeit und auch aller Motorräder, die dann danach kamen, Z900 und GS1000, also die japanischen Hersteller haben sich ja in diesem Prinzip dann einfach nur 30 Jahre weiter übertrumpft. So. Und das ist der Verdienst von diesem Motorrad.
Was zahlt man denn heutzutage für ein halbwegs
schon lange nicht mehr auf die Preise geschaut. Es war jetzt doch mal wieder erstaunlich. Also Nee, ich fange mal bei einer schlechten an. Also es ist jetzt, auch immer die Frage, welche.
Die 20 Jahre
die ganz frühen Sandgussgehäuse, also allererste K0-Serie, hat schon lange die 10.000 hinter sich gelassen, gibt es auch nicht mehr unrestauriert. Also ich denke mal, eine K0 dürfte, die sind jetzt alle durchrestauriert und die liegen alle bei, weiß nicht, 18.000, 20.000 Sandguss. Und dann K1, K2 sind gute auch schon lange über 10. Richtig gut restaurierte dann 15.000 und späte, also K6, die dann auch ein bisschen andere Optik haben, da gibt's noch vereinzelt unrestaurierte, die haben dann aber auch alle 100.000 Kilometer und die fangen bei 6.000, 7.000 Euro an.
Okay.
Also ja, da gibt's schon noch und dann gibt's noch so ganz verbastelte, ab und zu werden noch feilgeboten, aber dann auch nicht unter 5. Aber man kann die auch unrestauriert kaufen, kann ich sagen. Also das, so eine Honda ist wie ein Mercedes, so die stirbt langsam. Also das ist einfach, das ist eine tolle Restaurationsbasis, einfach weil die sind so zäh, diese Motorräder. Das habe ich auch bei der Restauration, meine habe ich ja schon mal erläutert. Also da steckt einfach so eine Wertigkeit drin, die es heute gar nicht mehr gibt. Nirgends. In keinem Produkt.
Ja.
Das ist schön. Also, was man aber sagen muss, also die funktionieren toll, auch nach heutigen Maßstäben in vielen Gesichtspunkten, aber der Erlebniswert ist halt voll überschaubar. Also es ist halt einfach eine Vierzylinder-Honda, die vor sich hin säuselt und funktioniert. So. Also du hast da eigentlich nichts zu tun. Wenn du eine gute hast du nichts zu tun, außer den Sprit da drin nicht schal werden lassen, das killt die. So. Also du darfst halt nie irgendwie E10-Sprit da drin lange stehen lassen, weil das killt Vergasermotorräder, das ist bekannt. Und du musst einfach damit fahren und dann halt nie ewig. So, also hast du im Prinzip nichts zu tun. Das ist ja eigentlich eine schöne Nachricht, aber es gibt ja Leute, die suchen so diesen sagenumwobenen Erlebniswert. Davon steckt eigentlich gar nicht so viel in so einer Ford. Außer du bist halt so ein Connoisseur von so, ja, also einfach Technik, die funktioniert.
Ja gut, ich frage mich ja auch, ob du denn nach einer gesucht hättest, ob du dir eine gekauft hättest, wenn du nicht so auf diesem Wege dazu gekommen wärst, weil nee, das finde ich ist immer.
Ich hätte niemals, also dieses Motorrad war auch so ein bisschen eine Aufgabe an mich.
Ja.
Das ist mir von meinem Onkel, der mich auf das Thema Motorrad gebracht hat, hinterlassene Erbstück. Mhm, so. Und dieses Motorrad hat quasi, Gott, das ist philosophisch, das Leben hat mir dieses Motorrad als Aufgabe gestellt. Und ja. Ja. Und jetzt ist es quasi meine Aufgabe, die zu hegen und zu pflegen und wenigstens ein paar hundert Kilometer im Jahr damit zu fahren, damit keine Standschäden entstehen. So. Und ab und zu, es ist natürlich geil, wenn du damit zum Treff kommst. Ja, aber hätte ich mir natürlich auch nie gekauft. So.
Ja. Weil das ist ja wieder dieser Aspekt, da hatten wir ja schon mal kurz überlegt, ob wir vielleicht da mal eine Folge uns drüber unterhalten, drüber philosophieren. Diese ganzen Ikonen, Zweirad-Ikonen, wenn man da einfach, weil ich mich da mittlerweile auch manchmal traue, einfach zu sagen, ey, ich habe da überhaupt keinen Draht dazu.
Das ist ganz kurios, weil also alle, wenn ich mit dem Motorrad ab und zu in den Laden komme, die ganzen, damit bist du aber gut angezogen. Und für mich ist das einfach die alte Honda von meinem Onkel, die ich irgendwann aus dem Kuhstall gezogen habe.
Ja, so. Siehste. Okay.
Das ist ganz kurios. Aber ja, also dieses Motorrad hat einen ganz krassen Effekt auf kleine Kinder. So. Also Gold, es ist goldmetallic und funkelt vor Chrom und röchelt halt so vor sich hin und stinkt auch fürchterlich. Das sollte man mal vielleicht noch sagen. Also 4x4, kein Cut, keine Abgasnachbereitung, kein gar nichts. Also lass die mal in einem schlecht belüfteten Innenhof an. Also ein Problem habe ich zunehmend tatsächlich damit. Das ist halt eine echte Dreckschleuder. So, das muss man mal sagen. Und ich merke seit ein paar Jahren erstmals, dass mich das stört. So. Also ich würde damit ohne weiteres in Urlaub fahren, aber mittlerweile stört es mich echt, dass das einfach eine echte Dreckschleuder ist.
Ja, das
muss man mal sagen jetzt.
Es ist auch ein Aspekt, ja.
Also eigentlich, es wäre auch, ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt noch tausende Kilometer im Jahr fahren wollen würde. So schön, wie es ist, aber da kommt schon gut was hinten raus.
Hm. Naja, wenn's.
Und nein, die ist nicht schlecht eingestellt, so.
Wenn es ein paar hundert Kilometer im Jahr sind, dann machst du dir wahrscheinlich mehr Gedanken als alle anderen, aber ich verstehe den
Punkt. Ja, schon, aber also, ich stelle das fest, also wenn steh mal 2 Minuten neben so einem Motorrad, wenn es läuft, man ist es gar nicht mehr, man kennt das gar nicht mehr, cutlos. Ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Testballon hier im Format Richtung Motorräder, die vielleicht heutzutage Exoten sind, oder?
Ja, nein, also wann hast du das letzte Mal eine 57 vorgesehen im Straßenbild?
Ja, kann ich dir gar nicht sagen.
Oder irgendeine Honda vor, das vielleicht noch am Rand, also es blieb ja nicht bei der 57 vor, sondern Honda hat ja quasi, also ich weiß gar nicht, zwischen 350 und 750 Kubik gab es ja mindestens 5 oder 6 verschiedene und dann ja die 4-Ventiler und also das hat ja...
Also eine 500er, gab es eine 500er schon, oder?
500er, 550er, 350er, 400er.
Ich oute mich jetzt hier total, aber...
Irgendwann gab es auch noch eine 650er, dann gab es noch mit Automatik, also oder eben 4-Ventiler, also ja.
Also, weshalb ich es erwähne, die 500er kenne ich tatsächlich bei uns aus der Familiengarage, sag ich mal so, aus dem Familienfuhrpark. Deswegen ist die mir schon ein Begriff und ich weiß auch, dass diese Motorräder immer noch eben alltagstauglich sind für das Alter, was sie haben.
Die gilt auch als das bessere Motorrad übrigens. Also man ist sich da relativ einig, dass die 500er
das habe ich auch schon mal gehört, glaube ich.
Das bessere Motorrad war. Ja, kann ich also, mit Sicherheit.
Ja. Naja, ja, aber ich bin auch gespannt. Also.
Also, wir können vielleicht mal was Ungewöhnliches machen, weil mein zweites Wundertütenmotorrad erschließt sich quasi nahtlos daran an, als Gegenentwurf eines alten Motorrads aus der gleichen Zeit. Und ich fasse mich da vielleicht ein bisschen kürzer auch.
Also, an der Stelle jetzt ein ganz harter Cut. Der liebe Johannes hat jetzt hier schon ein bisschen geschwärmt von dem zweiten Wundertüten-Motorrad, das er uns mitgebracht hat. Aber wir haben jetzt mit Blick auf die Uhr gedacht, dass wir
Cut,
springen hier...
Stopp!
Ja. Es ist wirklich nicht so gedacht, um dieses Format oder um das über möglichst viele Folgen zu strecken. Überhaupt nicht. Aber wir wollen den Motorrädern einfach auch den Raum geben, den sie verdient haben.
Ja, und work in progress, ne?
Ja, so ist es. Und deswegen würde ich auch wieder jetzt mal wieder an dieser Stelle sagen, nach zwei Motorrädern, wir beschließen diese Folge. Johannes, wir hören uns gleich wieder und unser Publikum muss sich leider noch etwas gedulden. Wir werden dann den zweiten Teil in ein paar Wochen nachschieben.
Das ist ein Cliffhanger, wie bei der Serienproduktion hier. Ja. Schön.
Wie ausgemacht. Okay, dann halten wir uns kurz. Danke fürs Zuhören und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen.
Danke und bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.